Österreich sei ein Land mit einer außerordentlichen Dichte an Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Das wird mir immer wieder gesagt und anschließend werde ich dann gefragt, weswegen dies so wäre. Diese Frage könne ich nicht beantworten, aber es gäbe da allerdings ein Buch von einem gewissen Ulrich Greiner, worin man von Nachwirkungen im Zusammenhang mit der Donaumonarchie lesen könne. Aber ein wenig stolz seien wir schon auf den Umstand der Schriftstellerinnen und Schriftstellerdichte. Zugeben würde das natürlich niemand. Unserer Tradition folgend eröffnet wieder eine Tiroler Schreibstimme den Lesereigen. Beharrlich arbeitet sie an ihrem Werk. Zuletzt wurde ihr Roman Die dunklen Ränder der Jahre im Folio Verlag veröffentlicht. Zwei Lebensgeschichten ineinander verstrickt, aufeinander bezogen, über mehr als ein halbes Jahrhundert voneinander entfernt, ohne sich persönlich erfahren zu haben. Nach und nach schreibt sie die Figuren ins Unvermeidliche. Ihr Werk nützt sich nicht ab während des Lesens, wird während des Lesens nicht zerrieben unter dem Leserauge. Sie bleibt immer auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern. Sie nimmt sie ernst. Nicht von einer Absicht geprägt ist ihr Werk, sondern von der Ernsthaftigkeit dessen, was sie zu sagen und zu schreiben hat. Mit Absicht zu schreiben bedeutet nichts anderes als unterhalten zu wollen. Ernsthaft zu arbeiten bedeutet, die Leserin, den Leser mit sich zu nehmen. Nicht zuletzt sind es Schriftstellerinnen wie Erika Wimmer, die zu diesem besonderen Ruf beitragen, der die österreichische Literatur auszeichnet. Begrüßen Sie herzlich mit mir Erika Wimmer.
Sie auch herzlich. Ist es von der Lautstärke gut? Es ist schon ein besonders freudiger Moment für mich und ich möchte den Sprachsalz-Organisatoren ganz, ganz herzlich für die Einladung danken. Also es ist wirklich ein freudiger Moment für mich, hier zu sitzen auf dieser schönen Terrasse und ein wunderbares Festival eröffnen zu dürfen. Mit einer Reihe von großartigen Autorinnen und Autoren und sie werden ihr Vergnügen an diesem Festival auch heuer wieder haben. Ich darf beginnen. Ich habe mir gedacht, dass ich, wenn wir hier auf der Terrasse es miteinander auch ein bisschen gemütlich haben wollen, dass ich nicht nur aus einem Text lese, also ich will nicht nur aus dem Roman lesen, sondern ein bisschen Verschiedenes bieten, dann hat es vielleicht auch mehr Leichtigkeit das Ganze. Ich fange aber mit einem Ausschnitt aus dem Buch an. Morgen dann habe ich noch eine Lesung, da kann ich dann eventuell oder werde ich auch ausführlicher daraus lesen. Und für heute nur ein kurzes Stück. Es ist ja ein Buch, das vorwiegend in Südfrankreich in einer sehr kraftvollen und sonnigen Gegend spielt. Und es kommen aber auch andere Orte auf der Welt vor. Und die Passage, die ich lesen werde, spielt in Indien. Dann ist etwas Seltsames passiert. Sie ist mitten auf der Straße wie angewurzelt stehen geblieben und hat geschaut. Im Gewirr von Gesichtern, Menschen und Fahrzeugen und keine 10 Meter entfernt hat sie plötzlich eine bekannte Gestalt gesehen. Sie hat das Bekannte sofort gespürt, aber nicht gewusst, was es war, die längste Zeit nicht. Er war ein älterer Mann, ein Weißer, in einer dieser peinlichen Aufmachungen, die westliche Menschen zu Indern machen sollen, angetan mit einem Punjab, diesem Tunika-Hosen etwas, das sie immer an ein Nachtgewand erinnerte. Er trug nicht schlichtes Weiß, wie die meisten anderen Männer, sein Punjab war aus gebundenem Stoff. Auch das Gesicht wirkte gemustert, ebenfalls die Glatze, seine Haut war von großen Sommersprossen überzogen. Ein Mann in den 60ern höchstens, aber ohne die typischen Zeichen des Alters, keine Falten, kein Bart, kein graues Haar. Der Schädel war glatt rasiert, der Mann vollkommen haarlos, aber sein schleppender Gang ließ ihn alt wirken, auch war sein Rücken auffällig gebeugt. Er schob die Beine in verzögerten Bewegungen über den Asphalt. Beige, meliert, die ganze Gestalt, schlaff und müde. Um ihn herum das übliche Gewirr einer indischen Straße, wie in einem Bienenstock. Seine Gehrichtung quer zum bunten Fluss der vorbeiziehenden Menschenkarawane. An der Hand führte er ein hageres Männchen im Pyjama, das sich kaum auf den Beinen halten konnte. Der Weg ging von einem Hauseingang etwa 10 Meter zu einem parkenden Fahrzeug, einem schwarzen Taxi. Der Kopf des Alten kippte ständig nach vorne, sein Schritt war unendlich langsam. Er konnte die Füße nicht aufheben, sondern schob sie über den Asphalt, er stolperte und knickte ein immer wieder. Sein von weißen Bartstoppeln umgebener Mund war in ständiger Bewegung, maulend. Sein Gesichtsausdruck war ärgerlich, das Männchen machte insgesamt einen zornigen, giftigen Eindruck. Syrien, rief es immer zu, Syrien. Eine Inderin lief um sie herum, machte Scheuche und Abwehrbewegungen, um den beiden einen Weg durch die Menge zu bahnen. In der Hand trug sie eine kleine Ledertasche, am Leib die Uniform einer katholischen Krankenschwester. Endlich beim Fahrzeug angekommen, riss sie die Wagentür auf und warf die Tasche auf die Rückbank. Der Taxifahrer war nicht ausgestiegen, er lehnte lässig auf seinem Sitz, winkte nur mit einem Arm durchs offene Wagenfenster die sich stauenden Fahrzeuge vorbei. Jetzt wurde die Situation sehr kompliziert, denn der Beige und die Frau schickten sich an, den Alten ins Auto zu hieven. Zitternd, immer noch maulend, immer noch an der Hand des Jüngeren, und steif nach vorn gebeugt, stand er wie ein störrischer Esel da und machte keine Anstalten zum Einsteigen. Wie sollte er auch, da er nicht einmal gehen konnte? Sie hoben ihm ungeschickt ein Bein, dabei wäre er fast umgefallen. Sie versuchten, seinen Körper zu drehen, ihn erst auf die Rückbank zu setzen, um dann schieben zu können. Es funktionierte nicht gleich. Sie berieten auf Englisch, wie sie es am besten machen könnten. Sie, Theresa, studierte währenddessen den jüngeren der beiden Männer, der ihr so bekannt vorkam. Sie suchte in ihrem Inneren nach einem Bild, nach einem Zusammenhang, nach einem Namen. Weil der Mann mager war, stellte sich die Erinnerung zunächst nicht ein. Das wusste sie aber erst später. Sie trat näher, wäre die kleine Gruppe nicht so beschäftigt gewesen, hätte ihre Neugierde auffallen müssen. Sie hörte, dass der Greis ununterbrochen nur ein Wort sagte, Syrien. Mit dieser ärgerlichen Betonung auf dem Y, als wolle er jemanden, der nicht aus Syrien glaubt, nicht an Syrien glaubt, unbedingt davon überzeugen. Schließlich beförderten sie den Alten kopfüber in den Wagen. Das bot sich an, denn ohnehin stand er schon die ganze Zeit nach vorne gebeugt da. Der Vorgang hatte etwas Gewalttätiges an sich, hinein ins Kabuff mit dem greisen Haupt, hinten nach die mageren Schultern, die schmale Brust. Er kam seitlich auf der Bank zu liegen, man knickte ihm die Beine und klemmte sie hinter den Vordersitz, drückte die Wagentür zu. Der Jüngere schlurfte um das Auto herum und öffnete auf der Straßenseite die Hintertür, nahm die von der Krankenschwester hineingeworfene Tasche wieder heraus, hielt sie demonstrativ in die Höhe. Die Inderin eilte, nahm ihm die Tasche mit einer servilen Geste ab, lief wieder zurück und kletterte auf die Beifahrerseite. Das Gepäck lag jetzt auf ihren Knien. Sofort begann sie mit dem Fahrer zu streiten, vielleicht darüber, ob Taxifahrer beim Einsteigen behinderter Menschen nicht eigentlich helfen müssen. Die beiden keiften auf Hindi und gestikulierten heftig. Der andere stand währenddessen an der hinteren Wagentür und schien konzentriert zu überlegen. Offenbar hatte er etwas vergessen, sein Blick wanderte zur Haustür, aus der sie gekommen waren. Trotz der misslichen Lage des quer und eingeklemmt im Auto liegenden Alten sah er die unbedingte Notwendigkeit, den Weg zum Haus zurückzuschlurfen. Jetzt war er es, der die vorbeiziehende Menge mit Scheuchbewegungen abwehrte, gerade so, als sei er von Insekten umgeben. Er rüttelte ein paar Mal kräftig an der Tür, sie war versperrt und er zufrieden. Als er endlich in den Wagen stieg, zog er unsanft an den mageren Armen des unbequem Daliegenden, hob den Körper mit einem Ruck hoch und zu sich heran. Sie, Theresa, trat an das Fahrzeug und sah, dass er den Schädel des alten Apfelsohn sich zärtlich über ihn beugte und ihn streichelte. In diesem Moment rollte das Taxi laut hupend davon, drängelte sich auf die Fahrspur hinaus, dabei wäre beinahe ein von hinten kommendes Fahrzeug aufgefahren. Das Taxi entfernte sich, Theresa, wie in Trance, stand sie da und suchte nach einem Anhaltspunkt. Und plötzlich machte es in ihrem Kopf Klick. Sie schleuderte die Arme in die Luft, lief dem Wagen nach und schrie laut, Detlef! Sie hastete hinterher und konnte noch einen der Kotflügel des Taxis erreichen, schlug mit der flachen Hand darauf, schreiend, Detlef! Detlef! Der Mann auf dem Rücksitz drehte sich nach ihr um und schüttelte mit versteinerter Miene den Kopf. Der Taxifahrer nützte eine Lücke in der Autokolonne und glitt schnell auf die mittlere Spur hinaus, gab Gas. Rasch entfernten sie sich aus ihrem Gesichtsfeld.